Theo Lounge. Der Podcast für Religion und Zeitfragen. RevLab. Wir kommen nun zur Podiumsdiskussion mit dem Philosophen Peter Sloterdijk und dem Literaturwissenschaftler Lukas Gysi sowie den Theologen Matthias Wüthrich und Hartmut von Sass. Die Moderation übernehme ich, Johanna Di Blasi, aus dem RevLab.
Ich habe mir gedacht, dass wir als erstes klären, wenn wir über Theopoesie sprechen, was meinen wir und welche Aktualität oder vielleicht auch gerade Nicht-Aktualität hat die Theopoesie? Und das wäre meine erste Frage an Herrn Sloterdijk.
Nun, die Aktualität ergibt sich aus der Tatsache, dass alle Menschen in ihrer kleinkindlichen Entwicklungsgeschichte eine Phase erleben, in der der Unterschied zwischen belebten und unbelebten Gegenständen noch nicht solide verinnerlicht ist. Das heißt, in allen Erwachsenen ist ein ehemaliger Animist anwesend. Und ich denke, damit ist für ein gewisses Maß an Aktualität gesorgt. Und dann sind wir allesamt in ein Kulturexperiment involviert, das vor gut 2.500 Jahren auf europäischem Boden vor allem lanciert worden ist, in dem der Unterschied zwischen Ereignissen und Handlungen neu ausdiskutiert worden ist. Wenn das Theaterstück Die Wolken etwa von Aristophanes macht sehr schön deutlich, dass der Begriff des Ereignisses einen Umfangszuwachs erhält, wenn nämlich die Wolken die Blitze machen und die Gewitter erzeugen und es nicht mehr Zeus ist. Nicht? Also wenn ein Gewitter keine Handlung mehr ist, sondern ein Ereignis, das in einer urheberlosen Selbstverursachung angesiedelt ist. Und ich würde sagen, wir leben wieder im Kulturexperiment, in dem der Bereich des Handelns immer weiter zurückgedrängt wird, bis zu einem Punkt, wo es nur noch Ereignisse gibt, einschließlich des jüngsten Angriffs der Neurologie auf die Freiheitsillusion, ohne welche der Handlungsbegriff ja keinen echten Sinn mehr ergeben kann. Nicht? Also ich glaube, diese beiden Bewegungen, nicht? Also das proto-animistische Residuum, auf der anderen Seite die ewige Schlacht um die Grenze zwischen Ereignissen und Handlungen, sorgt dafür, dass theopoetische Denkfiguren aktuell bleiben. Nicht? Denn wir müssen eben zwischen wo eine Kraft ist, hat das alte Denken auch eine Person hinzugedacht. Und wo sich etwas ereignet hat, hat man einen Täter hinzugedacht. Und wenn es das Universum als Ganzes ist, die man als Schöpfung denkt. Und solange der Schöpfungsbegriff aktuell bleibt oder aktuell gehalten wird, solange ist auch Theopoesie nicht erledigt. Und tant pis für Fichte, wenn er um 1800 schon einen Artikel verfasst, um die Unmöglichkeit der Schöpfung zu erweisen.
Sie haben jetzt Theodramatik angesprochen. Und habe ich es richtig gehört, dass auch so etwas wie ein Bewältigungsmotiv hörbar war, nämlich Theopoesie eben zur Bewältigung von Ereignissen?
Ja, sicher. Menschen, die in dieser Risikozone Welt leben, müssen sich auf Verletzungen einstellen. Ja. Und die Vorwegnahme von Verletzungen erzeugt Immunitätsstrukturen, also sei es in Form von Habitat, also von Wohnverhältnissen, sei es in Form von symbolischen Antizipationen, die Verletzungserwartungen moralisch oder psychisch etablieren, nicht? Also wenn man sich in Gottes Hand glaubt, gibt es kein Unglück. Also ich würde sagen, mit einem verallgemeinerten Immunitätsbegriff kann man hier schon sehr viel erreichen.
Ich würde jetzt die Frage nach der Definition von Theopoesie und welche Aktualität wir darin sehen, in die Runde geben. Möchten Sie anfangen, Herr von Sass?
Also wenn wir nach der Aktualität oder Relevanz fragen, müssen wir immer noch hinzusetzen, für wen eigentlich? Ich will mal also den Fokus auf das Fach, was wir hier vertreten, kurz fokussieren. Also die Aktualität oder Relevanz des Themas oder des Programms der Theopoesie für die Theologie, müssten wir auf jeden Fall erst einmal unterscheiden zwischen Theopoesie und Theopoetik. Theopoetik würde ich die Reflexion auf die poetischen Formen oder die dichterischen Formen verstehen, während die Poesie dann die Dichtung selber ist. Das sind dann also auch schon zwei unterschiedliche Ebenen. Und für die Poetik wäre eben das Poiein, das Herauslassen, das Erschaffen wichtig. Und das würde sozusagen zusammenkommen bei einer theologischen Theopoesie, die beide Elemente zusammendenkt, also das sozusagen Erschaffen aus den Formen, die die religiöse christliche Tradition hat, und das Reflexionsniveau oder Reflexionsschleife genau auf diesen Vorgang, sodass sozusagen Theopoesie und Poetik wiederum zusammenkommen. Und wenn man die unglückliche Alternative zwischen sozusagen Urtext und Aneignung oder zwischen einem ersten Beweger und dem, was bewegt ist, hinter sich lassen möchte, dann kommt man eher in die von Herrn Sloterdijk vorhin erwähnten medialen Formen, die weder das Subjektive gegen das Objektive und umgekehrt ausspielen. Und ich denke, wenn es um die Aktualität und Relevanz dieses theopoetischen Programms geht, ist das theologisch aus den genannten Gründen, also als dritter Weg neben den anderen beiden, höchst relevant. Und daran sollten wir weiter bauen oder, wie mein Lehrer gesagt hat, weiter basteln.
Herr Gysi?
Ja, ich nehme an, wenn Sie die Frage an mich richten, dann richten Sie sie auch vielleicht an jemanden, der sich für Gegenwartsliteratur interessiert. Und da ist es eigentlich eine doppelte Frage, nicht? Zunächst eine Bestandesaufnahme. Gibt es eine Theopoesie heute? Und da würde ich doch sagen, wahrscheinlich würden relativ, oder ich wüsste niemand, der oder die Schreibende, die heute sagt, ja, ich mache Theopoesie. Die andere Frage wäre die, gibt es ein Bedürfnis? Also vielleicht jetzt eher auf der Seite der Rezipientinnen, Rezipienten. Und hier würde man vielleicht eine eher intuitive Antwort geben und sagen, ja gut, man kann sich vorstellen, es gibt ein Bedürfnis nach einer moralischen Orientierung, wenn ich das Theo etwas weit fasse, und es gibt ein Bedürfnis nach einer ästhetischen, will nicht sagen Unterhaltung, aber doch einer ästhetischen Herausforderung. Und wenn man das jetzt etwas vertieft, dann kann man natürlich sagen, es ist tatsächlich so, dass unabhängig davon, wie stark man sich in einem eher theologisch definierten Sinn mit Theopoetik auseinandersetzt, man trotzdem eben auch ein Bedürfnis nach Theopoesie haben kann. Und nicht, dass das haben wir alles natürlich sehr stark erfahren. Wir leben in einer Kultur, die sehr stark über die Distribution von Zeichen funktioniert, und trotzdem haben wir immer noch die Sehnsucht oder nach Formen, die eben nicht so funktionieren, wo das Bezeichnete und das Zeichen nicht auseinanderfallen, sondern wo das identisch wird, wo das Wort direkt schöpferisch, also direkt Handlung, Tat wird. Aber ja, das ist natürlich eine Sehnsucht, die man dialektisch denken muss, aber gerade in Zeiten, wo das eingeschränkt ist, wo man sich eben freuen würde, an eine Lesung zu gehen, an eine Performance, wird vielleicht eben diese Sehnsucht auch wieder stärker.
Darf ich da schnell noch Habe ich das richtig verstanden? Sie sagen, es gibt keine Autoren, die im Augenblick nach Ihrem Verständnis theopoetische Arbeiten leisten?
Also die das mit diesem Begriff programmatisch machen.
Was halten Sie von Erik Emanuel Schmidt, das Leben nach Pilatus, das Evangelium nach Pilatus?
Aber er
gerade vor 10 Jahren erschienen. Oder Ferrucci, der Italiener, das Leben Gottes von ihm selbst erzählt.
Ja, aber sind das Selbstzuschreibungen, nicht? Das wäre doch die Frage. Also würde sich die als Theopoeten verstehen?
Naja. Ja, Schmidt macht aus Pilatus den ersten Christen. Also da wird weiterhin gebastelt. Nicht? Ja, ja. Also die Bricolage lebt, nicht? Also und das heißt, diese Erzählformen arbeiten weiter. Pilatus ist in der ganzen Geschichte die unwahrscheinlichste Position, die jemand einnehmen kann, um dann Apostel zu werden. Und genau mit dieser Möglichkeit hat Erik Emanuel Schmidt in diesem Buch gearbeitet. Das ist schon ziemlich raffiniert und zeigt, dass also moderne Autoren eben vor allem durch Perspektivenarbeit diese Geschichten ständig reanimieren. Nicht? Auch Pierre Gripari, die Sache mit dem kleinen Jehova, das ist sensationell. Nicht? Ja. Also ich glaube, diese Schemata sind noch sehr lebendig. Auch Richard Wagner war ein einziger Theopoet, wird jedes Jahr erneut zelebriert, wenn auch nicht in der ganz feierlichen Weise, wie er sich das vorgestellt hat.
So, die Philosophie und Theologie sieht das optimistischer als die Literaturwissenschaft. Jetzt würde ich Sie noch fragen, als Theologen, was verstehen Sie unter Theopoesie und sehen Sie da eine Aktualität?
Die Religion hat eigentlich zwei Gefahrenzonen. Die eine ist sozusagen ein überschießender Enthusiasmus, eine Begeisterung, die außer Kontrolle gerät. Und die andere Gefahr ist eine Verkrustung, die dann zu Fundamentalismus führt. Und ich meine, dass wir im Moment eigentlich hier und jetzt, wie ich das wahrnehme, beide Gefahren präsent haben. Fundamentalismen sind im Moment enorm im Anmarsch und ich denke auch, wir haben ein Stück weit eine Evangelikalisierung auch der christlichen Theologie einfach vor Augen. Und wenn ich jetzt mir überlege, was hat denn jetzt Theopoesie für eine Aufgabe in diesem Gefahrenfeld, dann würde ich sagen, die Theopoesie ist so etwas wie eine kritische, kreative Sprachzone für die Gottesrede und wäre sozusagen ein Angriff auf beide Seiten, indem sie versucht, vielleicht ein bisschen heretisch, vielleicht ein bisschen blasphemisch, aber im Kern doch auch prophetisch, Gott wieder zur Sprache zu bringen, auf eine intellektuelle Art und Weise. Also für mich ist eigentlich Theopoesie weniger dieses Moment des Überschreibens ist dafür charakteristisch, dass Sie so stark machen, sondern eher
eine Art... Ja, nur zu sagen, Herr Sloterdijk in seinem Buch macht das stark mit dem Überschreiben, ja.
Genau. Aber mir geht es eher um eine Kreativität, Religionsproduktivität und uns Kritik auch nach innen, die dann eben von mir aus gesehen theologisch sehr anschlussfähig ist, weil Theologie ja auch arbeitet am Gottesbegriff und den versucht zu verflüssigen. Also Theopoesie ist hier eigentlich eine Verflüssigungshilfe für die Theologie.
Ich würde dem weitgehend zustimmen, was Sie sagen, nur sehe ich andere Gefahren, nicht? Also ich sehe nicht die Gefahr zwischen dem Fundamentalismus und dem Enthusiasmus, sondern ich sehe eher eine Gefahr zwischen der Sklerotisierung, nicht? Und der Verwilderung. Nicht? Die Sklerotisierung ist das, was man vielleicht auch teilweise mit dem römischen Komplex in Verbindung bringt, während die Verwilderung einfach der synkretistische Religionsmarkt ist, nicht über den etwa Friedrich Wilhelm Graf ausführlich schreibt, nicht? Aber alles, was er phänomenologisch zusammenträgt, oder alles, was Linus Hauser in diesen großen Arbeiten über die Mythopoiese seit dem 19. Jahrhundert darstellt, sind eigentlich Beiträge zur Aktualität der theopoetischen Prozesse. Nicht? Graf weist etwa darauf hin, dass allein in Nigeria oder im subsaharischen Afrika, allgemeiner gesprochen, mehr neue Christen das Licht der Welt erblickt haben, als Europa Einwohner hat. Ja, also das sind sehr seltsame Verschiebungen. Wir selber haben eine eigenartige Religionsgeschichte im Kopf und eine eigenartige Geistesgeopolitik, die mit den Tatsachen nicht übereinstimmt. Nicht? Während bei uns die Junghegelianer, in Berlin darüber diskutiert haben, ob die Religion noch 10 oder noch 20 Jahre Zukunft hat, ist in Amerika die erste Welle des Great Awakening ausgelaufen. Nicht? Und, mit anderen Worten, der Unterschied zwischen Geistesgeschichte und Begeisterungsgeschichte ist bis in die jüngste Vergangenheit hinein weit aufklaffend. Und wenn man das, wenn man sieht, wie viel, was in den amerikanischen Sekten zum Beispiel heute passiert, was da für Textprozesse ablaufen, welche Übungen, welche autoplastischen Selbstverführungen amerikanische Prediger zustande bringen. Da stehen einem wirklich die Haare zu Berge, weil das Gefühl hat, der Vulkan ist eben nicht erloschen. Das ist eine europäische perspektivische Verkürzung. Nicht? Und dass in Afrika die Hexer gegen Corona sich nützlich zu machen versuchen. Was soll man dazu sagen? Diese Dispositionen sind alle noch da. Und wir können einerseits unseren evolutionistischen Hochmut nicht ablegen, weil wir zwischen unserem Bewusstsein und dem der amerikanischen Evangelikalen eine evolutionäre Differenz denken. Wir können gar nicht anders denken als so. Wir sind zum Hochmut verurteilt gegenüber denen, die, wie sagt man, noch oder wieder zu denken. Also eigentlich eher im Modus wieder, denn auch in Amerika gab es lange Trockenphasen, wo keine großartige religiöse Bewegung da war. Aber ich glaube, dass man das auch wirklich mehr von den Medien her denken kann und auch von den Sprechrollen her denken kann. Amerikanische Schauspieler zum Beispiel sind vom Typus her oft mehr Geistliche oder Pfarrer als unsere berufenen, ordinierten Prediger. Die Mutter von Marshall McLuhan war eine Schauspielerin, in der englischen Terminologie ein Impersonator. Und die Grunderfahrung des jungen Marshall McLuhan war einfach die: Mama begeistert gerade wieder die Gemeinde. Also diese Begeisterungsarbeit bei amerikanischen Kommunikatoren, das sind mit Händen greifbare Formen von sozusagen neuen so Religionsplastiken, die da ständig heranwachsen. Ich glaube, wir sollten da ein bisschen, ja, wir sollten auf Weltreise gehen und uns diese Dinge aus der Nähe anschauen, damit wir nicht in so einer europäischen inselhaften Provinzialität uns verlieren.
Wenn ich da einhaken darf, ich würde auch sagen, dass die Gefahren ein bisschen anders noch beschrieben werden können, wenn wir sozusagen tatsächlich jetzt mal unseren Provinzialismus hier anschauen, der eben ganz anders als das US-amerikanische Marktmodell funktioniert, der ein Religious Market, der ist ja hier ganz anders konfiguriert. Würde ich sagen, hier gibt es viel zu wenig Enthusiasmus in gewisser Weise. Also und im Pathos der Distanz wird dann eben auch die Theologie runtergedrosselt zu Friedrich Wilhelm Graf, einer normativen Religionswissenschaft. Das ist ja ein Zitat von ihm. Also immer weiter selbst sozusagen noch die Theologie vom Gegenstand entfernen, das ist, glaube ich, ein fachinternes Riesenproblem. Oder umgekehrt formuliert, der in ihrem Buch von der Theologiezunft, der den Hauptauftritt hat, Karl Barth, wäre ja eine heute vollkommen unmögliche Gestalt, ja, wo Theopoetik und Theopoesie in gewisser Weise jedenfalls im Römerbriefkommentar oder in diesem Dokument des religiösen Expressivismus, wie es ja auch genannt wurde, zusammenkommen. Eine vollkommen unvorstellbare Figur. Ja? Oder wenn man sich jetzt selber fragt, würde man sich wagen, sich so auszudrücken? Ja? Und die Antwort wäre einfach nein. Und dieser Befund ist erstmal, man muss praktisch Barth entschuldigen, dass er sich sozusagen in diesem sprachlichen Überschuss so geäußert hat. Und was sagt es über unsere Lage, dass sozusagen diese Art von theologischer Theopoesie heute unmöglich geworden ist und man nur noch sozusagen in dieser selbstverordneten Distanz und dieser Disziplin sich äußert, ja. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Ich habe darauf keine Antwort. Das ist nur eine Diagnose der Problematik.
Herr von Sass, Sie haben jetzt den Theologen Karl Barth schon ins Spiel gebracht. Tatsächlich ein Kapitel Religion ist Unglaube ist so überschrieben in Herrn Sloterdijks Buch. Jetzt wäre die Frage, wenn man Gott als das ganz andere denkt, ist das etwas, was die Theopoesie oder die Theopoeten inspiriert oder im Gegenteil verstummen lässt, so einer Wortaskese letztlich führt?
Ja, Sie müssen, um die Antwort auf diese Frage zu finden, einfach die Bibliothek der europäischen Mystiker aufblättern. Ja? Nehmen Sie McGinn in die Hand, 8 Bände europäische Mystik. Da ist der Widerspruch, nachdem Sie fragen, handfest beantwortet. Ja. Niemand ist so redselig wie der Mystiker, der das Unaussprechliche wieder besseres Wissen im vollen Bewusstsein der Unmöglichkeit artikuliert. Also mit anderen Worten, die große Triebkraft in der Artikulationsgeschichte, in der Artikulationsdynamik, geht immer von der Bemühung um das Unaussprechliche aus. Ja. Und wenn es von der Goethezeit an bis heute auch im Bereich der Lyrik oder im Bereich des Romans echte Zuwächse an Ausdrucksfähigkeit gegeben hat, was man schwerlich leugnen kann, dann hat es eben auch damit zu tun, dass an anderen Fronten ebenfalls diese Artikulationsarbeit, Formulierungsarbeit, die Arbeit des Explizitmachens von latenten Gehalten ständig weiter vorangetrieben ist. Und es ist oft ja so, nicht, dass es gerade in der jetzigen Situation die Laientheologen sind, die nicht Ordinierten, denen was einfällt. Nicht? Also ich selber habe so eine andere Aszendenz. Nicht? Also ich habe in meiner sozusagen in meinem Privatheiligtum habe ich eben nach Kierkegaard eine Nietzsche-Statue stehen. Sie ist einfach bei mir ganz zentral. Und dann lese ich Rosenstock-Hüssi, der 1920 angefangen hat, angesichts derselben Katastrophe, auf die Karl Barth reagiert hat, mit seiner Appelltheologie zu arbeiten, nicht? Und das waren übrigens auch Sozialarbeiter, das waren Figuren, die in so einer Art religiösen Sozialismus zeitweilig zumindest beheimatet gewesen sind. Die Inspirationen kommen von den Nicht-Professionellen. Hm. Nicht? Wenn Sie das letzte Buch Relief von Michel Serres in die Hand nehmen, nicht? Das Postum erschienen ist. Nicht? Das ist eine absolut wilde, amateurische Exegese des französischen Dorfkatholizismus, der sozusagen die Grundfigur der Barthschen Wortgottestheologie für katholische Verhältnisse zurück aneignet. Ja. Er interpretiert an einer Stelle das Bild von Millet, Angelus, ja, wo die Magd auf dem Feld steht. Und es ist Samstagnachmittag und der Sonntag wird eingeläutet und die fangen an, auf dem Feld zu beten. Und er sagt, da fällt senkrecht von oben das Unglaubliche ins Leben ein und sie halten still und lassen es geschehen. Ne? Von solchen Figuren geht er aus. Ne?
Aber was ganz Ähnliches hat man ja auch bei Latour in Jubilieren,
ja,
dass er sozusagen zurückkommt zu dieser Kapelle, da ist dann der Raum da, wo man dann sozusagen einübt und überschreibt, würden Sie vielleicht sagen, also in der Erinnerung. Ja. Ganz ähnliche Figur. Ja.
Und bei der Gelegenheit habe ich auch ein neues Wort lernen können, das heißt das Puteol. Das ist eine Stelle, an der man früher mit einer Steinmarkierung den Ort eines Blitzeinschlages festgehalten hat. Und gleichzeitig ist in Architekturgeschichte ist das eine Brunnenrandeinfassung. Ja, und für ihn ist sozusagen die ganze moderne Welt ein Geflecht von Puteolen. In Griechenland ist an einer Stelle der Satz des Pythagoras herabgekommen und an einer anderen Stelle hat Plato den Beweis geführt, dass es nur fünf gleichmäßige Raumkörper, regelmäßige Raumfiguren geben kann. Ja, also er sagt, die Mathematik und die Theologie treffen sich irgendwann bei der sozusagen die Infinitesimalrechnung des unmöglichen Ereignisses.
Schön, sehr schön. Jetzt würde ich gerne nochmal von der Antike in die Neuzeit überleiten. Mir scheint das Spannende an dem Theopoesie-Begriff ist ja auch, dass es kann poetologische Aufklärung sein und aber auch innertheologisch eine Hoffnung damit verknüpft sein. Beispielsweise, das wurde in den 70er, 80er Jahren mit dem Begriff stark verknüpft, eine Möglichkeit, Theologie und Religion weiterhin zu kommunizieren in eine zunehmend säkulare Welt. Ist das ein Konzept von Theopoesie, das auch noch für die Gegenwart fruchtbar ist und vielleicht für die Zukunft auch?
Also ich kann es jetzt, Sie sprechen mich an, ich kann es mir jetzt nur an meiner
eigenen... Ich habe den Theologen angeschaut, und also Herr Wüttrich. Ja.
An meiner eigenen Erfahrung, ich habe mich jetzt eine Woche lang intensiv mit Kurt Marti befasst. Kurt Marti, so habe ich meinen Vortrag heute geendet, hat gerade, indem er eine religiöse wie areligiöse Himmelspoesie gemacht hat, eigentlich so etwas wie ein Gebet um den Erhalt der Natur, der Umwelt vollzogen. Also er hat sozusagen auch auf profane Weise, aus theologischer Sicht, ich deute das so, gebetet um Erhalt dieser Welt. Bei Marti fließen religiöse und areligiöse Momente ineinander. Ich kann sie gar nicht immer trennen und manchmal kann ich sie sehr wohl trennen. Und diese Spannungslage, die finde ich sehr produktiv, weil er so von mir aus gesehen auch für viele Leute heute noch anschlussfähig ist. Also diese Gemengelage von areligiös und religiös, die gleichzeitig bei ihm, und das meinte ich vorhin mit dem prophetischen Element der Theopoesie, eben unterfüttert ist mit diesem Anliegen, das ich eigentlich fast nur prophetisch nennen kann, nämlich eben die Umwelt, die Lebensumstände zu schützen, Also Umweltschutz, der erste Grüne, versucht in einer Sprache, die sowohl säkular wie religiös ist, sozusagen ein Gebet um Erhalt der Natur. Das finde ich ein kreatives Moment und das würde ich stark machen wollen. Das hat mir jetzt von meiner Erfahrung her eingeleuchtet.
Also Kurt Marti nimmt stark das Lebensweltliche auch hinein und auch das soziale Engagement hat auch Platz in seinem theopoetischen Begriff. Jetzt wäre meine Frage, würden Sie es sinnvoll finden, ähnlich wie man mit politischer Theologie, wenn man die auffasst als Instrumentalisierung des Religiösen für politische und Machtzwecke, wenn man diese Unterscheidung macht, politische Theologie und Theopolitik, die genau umgekehrt gegen diese Versuchung der Instrumentalisierung argumentiert, eine ähnliche Unterscheidung zu machen, poetische Theologie und Theopoesie?
Es gibt ja von Günter Bader diesen sehr, sehr schönen, lehrreichen Aufsatz, Theologia Poetica oder Mythica. Und da hat er diese von Augustinus übernommene Dreiteilung der Theologie. Da kommt das alles vor, Naturales, dann Ziviles, das wäre das, was wir heute politische Theologie nennen könnten. Und dann eben die Theologia Poetica. In gewisser Weise hat man da schon eine Form, wo man sagen kann, es gibt diese fröhliche Nutzlosigkeit der nicht verzweckten Religion. Ich glaube, was die Theologie heute mehr denn je beantworten müsste, wäre sozusagen, worin der genuin theologische Nutzen, der aber nicht verzweckt werden kann für irgendwas anderes, eigentlich genau liegt. Die neuzeitliche Theologie ist, glaube ich, davon gekennzeichnet, genau diese Frage beantworten zu wollen. Schleiermacher hat das ja zum Teil auf seine Weise getan, indem er sozusagen den drei großen Bereichen bestimmte Tätigkeiten zugeordnet hat. Nicht der Metaphysik, also das Denken oder Nachdenken und der Moralphilosophie oder Ethik, dann die Frage, wie wir handeln sollen und das Fühlen dann der Religion. Und jetzt könnte man überlegen, ob man diese Figur weiter bastelt und was dann sozusagen die Theopoesie für dieses nutzlose Tun im besten Sinn eigentlich ausrichten kann, ohne peinlich zu werden. Das ist vielleicht das Interessanteste an Kurt Marti, dass es ihm bei vielen Dingen gelungen ist, die traditionelle Texte zu überschreiben, ja, und in Treue zum Text und in Abwandlung, die kreativ ist, diese Texte neu zum Sprechen zu bringen oder neue Texte zu schreiben. Und in dieser Ambivalenz bleibt es. Manchmal gelingt das nicht, auch Marti nicht. Und deshalb ist es sozusagen ein totaler Drahtseilakt. Und wir warten noch auf weitere Vertreter, die sich an diesem Projekt beteiligen wollen. Und weitere neue Martis dann erleben.
Also Ich finde
Marti spannender, zum Beispiel jetzt als Jürgen Moltmann, der diese Trinität ja auch politisiert und Demokratie und weiter. Und das einfach in reine theologische Argumentation gießt, währenddem Marti, wenn er das macht, sich eigentlich ständig nochmal über den Schulter blickt und sich selber nochmal ins Wort fällt und sieht, okay, selbst der Gottesbegriff, der zerrinnt mir wieder in den Händen. Also dieses Baustellenprojekt der Theopoesie macht er viel deutlicher, als die Theologie es vielleicht manchmal machen sollte.
Ich würde noch gerne einmal in die Runde fragen, diese These in Sloterdijks Buch, dass wir die Religion das erste Mal in der Geschichte wirklich frei bestimmen können und dass wir diese junge Freiheit daran erkennen, an einer überraschenden, erhebenden und skandalösen Nutzlosigkeit. Ob das eine frohe Botschaft ist und für wen? Fragezeichen.
Ja, ich glaube, eine gute Botschaft ist es für diejenigen, die keine religiösen Vorwände brauchen, um ein Kollektiv zu bilden. Ne? Moderne Staaten sind grundsätzlich in einem außerreligiösen Raum gegründet. Das sind Gründungen aus dem Geist des Rechts. Ja? Und sie sind deswegen keine absoluten Monarchien mehr, weil absolute Monarchien ja solche de droit divin, das heißt von Gottes Gnaden, sein Wollen, mit anderen Worten Körperschaften, die religiös konstituiert sind. Das ist für den modernen Staat nicht in Anschlag zu bringen. Der Staat ist in der Regel sehr höflich gegenüber den verfassten Religionsgemeinschaften, ne, und gibt ihnen einen Sonderstatus, der etwas besser ist als der Gruppen, die nach dem gewöhnlichen Vereinsrecht zusammenkommen. Ne.
Also ich würde auch sagen, dass es eine hervorragende Nachricht ist, die aber gar nicht so neu ist. Also wenn wir, das ist keine neue Diagnose, würde ich sagen, sondern wenn man die Voten der, sagen wir mal jetzt die protestantischen Theologie nennt und durchgeht, was diese Nutzlosigkeitsfigur oder der Protest gegen die Verzweckung für kosmologische, für moralische, für politische, auch meinetwegen juristische Anliegen anbelangt, ist das doch ein Cantus Firmus, der sich durchzieht. Dass also es eine gute Botschaft ist, dass sozusagen Gott für nichts weiter als für sich selbst und die Wirklichkeit, die wir mit Gott benennen, zuständig ist und sozusagen Freiheit von genießen kann, also negative Freiheit. Und jetzt ist die Freiheit wozu? Ja, die positive Freiheit. Und darauf hat die Theologie Antworten zu geben. Die Formel war damals ja immer, Gott ist nicht notwendig für irgendetwas, sondern er ist mehr als notwendig. Und an dieser Figur, die uns nun schon einige Jahre und Jahrzehnte begleitet, ist weiter zu basteln. Und die Frage ist, was die Theologie tatsächlich macht. Die ist ja nicht nutzlos, sondern sie ist nutzlos für anderes, was als nicht religiös bezeichnet wird. Stiftet sie Nachdenklichkeit oder ist es sozusagen diese Kontingenzbewältigung, die dann immer herangezogen wird oder begleitet sie bestimmte sozusagen kasualistische Sequenzen unseres Lebens, Geburt, Tod, oder welche Erfahrungen machen wir eigentlich negativ? Also wenn die sozusagen die Religion wegfällt, da sieht man es vielleicht. Eine These oder eine Sequenz, die hier in Zürich stattfand 1991, war ja das Begräbnis von Max Frisch. Und auf der Zugfahrt zurück nach Frankfurt hat Habermas dann diesen kleinen Text Bewusstsein von dem, was fehlt, geschrieben, der mit dieser Verlusterfahrung spielt. Das finde ich einen sehr sozusagen sensiblen Text, der sozusagen ex negativo sagt, was fehlt denn eigentlich, wenn dieser Begriffs- und Sprachhaushalt wegfällt, wobei Frisch, der sozusagen ja alles geregelt hat für sein Begräbnis, das auch geregelt hat, dass er als Atheist und als religionsferner Schriftsteller doch auf diese Symbolik nicht verzichten wollte. Und das ist vielleicht ein interessanter Ansatzpunkt für eine nutzlose Religion, die doch noch einen Nutzen hat, selbst für die sie verneinen.
Ja, und der Literaturwissenschaftler, also die Kunst ist ja, als sie sich emanzipiert hatte, zunächst von der Religion und dann von anderen Nutzanwendungen erst so richtig kreativ geworden. Ist etwas Ähnliches zu erwarten jetzt von Theopoesie?
Ja, also zunächst tönt das ja nach einer Ausweitung des Bereichs des Ästhetischen, nicht mit Zweckfreiheit, und das wird man schwerlich ablehnen können. Die andere Frage ist für mich tatsächlich, und Sie haben eigentlich mit Ihren Voten schon darauf hingewiesen, ob wir nicht schon einen Schritt weiter gezwungen worden sind, ob wir nicht doch eben, wenn man religiöse Praktiken, die sehr stark eben von Begeisterung getrieben werden, anschauen, wenn wir eben nicht nur das Kleine anschauen, sondern das global betrachten, ob wir nicht da eben eine solche vielleicht Zwischenphase des Ästhetischen und auch der Freiheit, die das zulässt, schon wieder hinter uns haben und die ganze Sache sich doch ein bisschen weniger optimistisch ausnimmt.
Ja, diese Fragen, die müssen wir mal so mitnehmen, weil wir möchten hier noch dem Publikum auch die Möglichkeit zu einigen Fragen geben. Also ich möchte an dieser Stelle gerne das Podium öffnen.
Ich möchte eine Frage stellen an die beiden Theologen auf dem Podium. die Kategorie der Überschreibung. Dieser Ausdruck, das gefällt mir sehr, finde ich sehr interessant. Jetzt meine Frage, inwiefern hat es die Theologie genau damit zu tun? Oder inwiefern empfinden Theologen ihre Tätigkeit als ein ständiges Neuschreiben, Überschreiben? Hat natürlich etwas zu tun mit der Frage, inwiefern es in der Theologie auch so etwas wie Fortschritt gibt. Man könnte bei Kurt Marti sehr viele Stellen finden, wo ich den Eindruck habe, dass er ganz bewusst auch biblische Geschichten überschrieben hat, im Sinne von Herrn Sloterdijk.
Also ich habe mit der Metapher des Überschreibens noch ein bisschen Mühe, weil ich mir das immer so vorstelle, dass das Überschriebene dann irgendwie gar nicht mehr richtig da ist. Und ich glaube, dass Theologie gerade sich dadurch auszeichnet, wissenschaftliche Theologie genauso wie eine breitere kirchliche Theologie, dass sie sozusagen unter Rückbindung des schon Geschriebenen sozusagen in die Gegenwart die Theologie weiterschreibt und dass dann nicht einfach sozusagen nichts mehr zurückbleibt, sondern dass das Überschriebene zumindest noch irgendwie in irgendeiner Weise da ist.
Also ich will vielleicht ergänzen zwei Sachen bei großer Zustimmung. Ich würde bei der Metapher, wenn es denn eine ist, des Überschreibens noch ein weiteres Problem sehen, nämlich das Schreiben. Also du hattest jetzt das Über betont, dann hätten wir sowas wie so ein Palimpsest und dann sieht man praktisch den Originaltext nicht mehr. Oder wir haben andere Formen, wo man das dann auch sieht. Wir durchstreichen etwas und dann sieht man noch das, was durchstrichen ist, diese Derrida-Figur. Mir geht es eher um das Schreiben. Also was ich sympathisch fand, auch an Ihren Ausführungen ist, dass der Horizont geweitet wird und wir eine, wenn wir daran überhaupt noch festhalten wollen, eine posthermeneutische Unternehmen in der Hinsicht weiterführen, indem wir von der Schrift immer stärker wegkommen. Hin zu den Klangwelten, Gesten, Gefühlen und den konkreten Figurationen, in denen Schrift eine Weise ist, wie dieses Medium eigentlich beschaffen ist. Wir haben in deutscher Theologie hatte eben diesen ganz starken Fokus auf die Schrift, eben die Sprachfiguration, Gleichnis, Metapher, vielleicht andere Formen. Das sollte erweitert werden. Ist das jetzt, das wäre mein zweiter Kommentar, ein Fortschritt? Ja. Innerhalb des Schemas, wenn man sozusagen diese medientheoretisch orientierte und informierte Theologie weiter betreibt, wenn man andere Theologieprogramme hat, würden die sagen, das ist ein Rückschritt oder so. Ja, das heißt also Fortschritt, Rückschritt sind scheminterne Qualifikationsmarker. Und sofern man es mit der hermeneutischen Theologie hält, ist das ein Fortschritt und weil man es mit der hermeneutischen Theologie halten sollte, ist das ein Fortschritt.
Darf ich noch etwas hinzufügen? Um eine etwas deutlichere Vorstellung von dem zu geben, was in der geschichtlichen Realität der letzten 2000 Jahre mit diesem evangelischen Input geschehen ist. Wenn Sie das Buch »Das Christentum« von Hans Küng in die Hand nehmen, ja, ohne sich von der Tatsache abschrecken zu lassen, dass er hier erneut ein über 1000-seitiges Ungetüm vorgelegt hat. Dasselbe hat er mit dem Islam und dem Judentum versucht. In dem Buch wendet er die von Thomas Kuhn entwickelte paradigmologische Denkweise an auf die geschichtliche Entwicklung des Christentums, wobei eben das Wort Entwicklung dann in Klammer gesetzt wird, weil Paradigmensprünge nicht notwendigerweise Entwicklungsschritte sind. Das Überschreiben geschieht im Rahmen einer solchen Auffassung, weil für Kuhn gibt es sechs große solcher Paradigmen. Diese Überschreibungen geschehen im Rahmen von Brüchen der Wirklichkeit. Christentum im Hellenismus oder in seinen orientalischen Anfängen ist das völlig anderes, ja, als in der Zeit des römischen Imperiums. Es wird dann etwas völlig anderes in der Zeit des entfalteten Papstromanismus, der Renaissance. Das sind die Kapitel, wo man auch merkt, dass er mit heißer Nadel schreibt und zeigt, auf Kosten der Katholizität hat sich dort ein quasi kaiserliches, juridisiertes, militarisiertes, klerikalisiertes und bürokratisiertes System entfaltet, zu dem ein Mensch des späten 20. Jahrhunderts um nichts in der Welt hinzugehören möchte, weswegen es notwendig ist, noch drei weitere Paradigmenwechsel innerhalb der Gesamtbewegung zu postulieren, damit er selber wieder einen Platz kriegt darin. Denn im römischen System hat er keines, weswegen die Entziehung der Lehrerlaubnis mit höchster Konsequenz hier durchdacht worden war. Ja, also das, wenn Sie also ein starkes Beispiel für eine solche Überschreibungsgeschichte suchen, wäre das Christentumsbuch von Karl Barth eine mögliche Darlegung. Nur ist es, das Buch ist natürlich hermeneutisch naiv und hat keine medientheoretische Fundierung. Nicht? Aber es hat keinen Sinn, Naivitäten gegen die eigenen Naivitäten gegen die der anderen aufzurechnen. Es bleibt alles ein wenig perspektivisch, aber es ist ein großer Wurf und man sollte ihn kennen.
Danke, Herr Sloterdijk. Das ist eine Anregung für einen nächsten Studientag. Und wir sind jetzt ans Ende unserer Zeit hier angekommen. Und mir bleibt zu danken Ralf Kunz, Andreas Mautz und Michael Goldberg für die Idee, diese Veranstaltung zu machen und die Organisation und natürlich dem Podium und dem Publikum und für den technischen Support Matthias Wolf. Und ich möchte Sie mit einem Marti-Spruch entlassen, den man aber auch auf Theopoesie übertragen kann. Ich glaube nicht, dass es einen vorhersehbaren Weg gibt. Der Weg kommt, indem wir ihn gehen. Vielen Dank.
RevLab.